Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und Andreas Lipko von Comdirect.
Jackson Hole ist heute. Alle warten auf Jerome Powell und seine Rede. Es verharren die Märkte. Man, der Mann ist beliebt, ne? Ja, alles starrt in Ehrfurcht vor der Rede von Jerome Powell und dabei, glaube ich, erzählt er nichts Neues. Was denkst du?
Nee, ich denke auch, dass sozusagen der Magier der Märkte, wenn man es mal so ausdrücken will und bei dem Sinnbild bleiben will, dann sozusagen kein wirkliches weißes Häschen aus seinem Zylinder zaubern wird, sondern tatsächlich nur den 35. Kartentrick vorführt, den man schon vor 40 Jahren gesehen hat. Es bleibt beim Wording. Es wird darauf hingewiesen, dass man natürlich auf der einen Seite sehen wird, dass man eben die Ökonomie in den USA beobachten wird und auf der anderen Seite natürlich dann auch hier, wenn es notwendig ist, weiterhin expansive Geld- und Zinsmarktpolitik betreibt, dass eben dahingehend dann die Wirtschaft eben nicht abgewürgt wird. Aber man wird auch nochmal sagen, man hat natürlich die Inflationsentwicklung auf der Agenda und schaut zu, wie die sich entwickelt und dass das Ganze auch nur transitory, wie es so schön heißt, also nur temporär oder eben auch nur vorübergehend sein wird. Also das sind alles Dinge, denke ich auch, die wir da nicht als großes Schreckgespenst sehen werden. Aber was ganz interessant ist, es gibt halt natürlich in solchen Situationen auch immer wieder Gouverneure, die vielleicht dann nicht so im Fokus stehen wie der gute Herr Paul, sondern eher dann in der zweiten Reihe. Und die tun sich natürlich mit Aussagen rund um solchen Events dann hervor, beziehungsweise können dann natürlich durch Vertretung ihrer Meinung entsprechende Reaktionen an den Aktien- und Finanzmärkten hervorrufen, die vielleicht natürlich auch nicht ganz ungewollt sind, weil hier passiert ja nichts zufällig, sondern es ist ja schon alles auch natürlich orchestriert. Also hier wird nicht einer irgendetwas sagen, was er nicht vorher denn zumindest vertreten kann, beziehungsweise nachher. Also von daher hast du recht. Ich glaube auch, es wird eher ein klassisches Non-Event werden. Aber es ist natürlich auch interessant, weil hier gucken ja die Analysten genau darauf, welche Wortwahl nutzt er, welche Worte werden weggelassen, welche werden hinzugefügt und wo liegt vor allen Dingen der Fokus drauf. Und das könnte vielleicht nochmal ganz spannend sein, weil der September ist natürlich schon eingeloggt. Das heißt, da gehen viele davon aus, dass zumindest mit dem Zurückführen oder rückläufigen Anleihekaufprogrammen in den USA dann begonnen wird. Das heißt, man reduziert hier die monatlichen Anleihekäufe und dass das dann natürlich vielleicht auch mal interessant ist, was man für ein Ziel hat, bis wann die denn tatsächlich dann aufhören sollen, beziehungsweise was natürlich auch wichtig ist, wann man vielleicht eben mit den Zinserhöhungen beginnt. Das sind alles Fragen, die vielleicht heute zumindest ansatzweise beantwortet werden können. Also von daher kein weißer Hase, sondern wie gesagt eher so ein Kartentrick. Was denkst du?
Ja, zu beneiden ist er nicht, ne? Ob er es heute macht oder im September auf der Notenbank-Sitzung oder vielleicht, wie viele auch denken, erst im November, wenn das Tapering jetzt verkündet wird. Ist ja egal, wann er es macht, ist ja eigentlich egal, wie er es macht. Die Märkte werden, glaube ich, erstmal negativ darauf reagieren, weil ihnen wird ja ein Teil des Geldes entzogen. Aber wie gesagt, wie du jetzt schon gesagt hast, es sind ja noch viele Variablen da drin. Wie lange wird das Tapering trotzdem noch weitergehen? In welchen Dimensionen wird es jetzt zurückgefahren? Wann wird es ganz eingestellt? Also hier geht es ja erstmal nur um eine Senkung. Also und ja, vielleicht wäre hier das Motto kurz und schmerzlos vielleicht mal ganz gut, wenn er einfach vor die Kamera tritt und sagt, so, wir haben gestern gesehen, das BIP lag 0,1 Prozentpunkt über den Erwartungen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nur ganz leicht über den Erwartungen. Wir fangen im September an und kürzen die Anleihenkäufe. Tschüss. Also, er kann ja im Grunde genommen nichts Gutes vermelden. Wie gesagt, er ist ein Künstler dahingehend, die Märkte, wie du schon sagtest, langsam darauf vorzubereiten. Aber und das, indem man das Wording immer mal wieder um ein Wort oder sonst was verändert. Klar ist aber, das Tapering wird, glaube ich, dieses Jahr noch eingeleitet. Du hast September gesagt, ich glaube eher erst November. Muss man mal abwarten, wer da recht hat. Aber wenn es verkündet wird, dann wird es erstmal den Markt belasten. Vielleicht sollte man jetzt sich auch schon irgendwie darauf einstellen, auf diese Reaktion und dann vielleicht ein bisschen Geld beiseite legen. Und wenn dann die Verkündung kommt, dann darauf reagieren, indem man, wenn alles ein Stück nach unten geht, schon mal wieder die Messer wetzt und den Dip bei der entsprechenden Aktie sucht, die man gerne hätte. Vielleicht kann man sich so darauf vorbereiten und man soll ja immer positiv denken, ne? Und vielleicht kommt es dann auch so, ne? Aber meistens ist es ja in der Börse anders, als man denkt, ne? Trotzdem kann man vielleicht so eine leichte Planung aufbauen, ne? Und jetzt schon über die Sommermonate, wo eher jetzt noch so eine leichte saure Gurkenphase ist, ein bisschen Kapital aufbauen, dann rückt er im September eben, Ende September mit der, lässt er die Katze aus dem Sack oder das Kaninchen aus dem Hut. Heute sind wir Zauberer, ne? kann man sich darauf einstellen und kann dann sein eigenes Kaninchen aus dem Hut zaubern. Jetzt kommen wir dann von den USA, von Jackson Hole nach Peking. Neues Gerücht, Börsengänge in den USA werden demnächst für Unternehmen aus dem Reich der Mitte mit sensiblen Daten, jetzt kann man so ähnlich wie die nationale Sicherheit, die Donald Trump immer zur Rate gezogen hat, wenn er irgendwas verboten hat, werden verboten. Also China, ich glaube, jetzt merkt man, was China will. Ne? Die wollen im Grunde genommen, dass keiner mehr an der Wall Street an die Börse geht. Und im Grunde genommen werden sie Alibaba und Co. so lange penetrieren, bis sie zurückziehen.
Ja, das ist ganz spannend. Währenddessen halt Jerome Powell hier sozusagen sinnbildlich noch mit dem Zauberstab die Marktteilnehmer verzaubert, nehmen es da die Chinesen doch ein bisschen anders. Man kennt es ja aus dem chinesischen Staatszirkus, da ist ja viel Pomp und viel los. Hier nimmt man also mindestens mal den Schlagstock, wenn nicht sogar den Baseballschläger und zieht ordentlich den Investoren eins drüber. Also da hat man nicht so viel Manschetten wie eben auf der amerikanischen Notenbankseite. Hier wird wirklich ganz klar geklotzt und nicht gekleckert. Und ja, es ist so, wie du gesagt hast, aber es war ganz ehrlich auch absehbar. Ich glaube, dass hier einfach die Regierung in China irgendwann mal auch die Schnauze voll gehabt hat. Ich muss es jetzt mal so formulieren, dass man natürlich hier auch immer wieder von den Tech-Riesen, von den Giganten, von dem Management dann auch angegangen worden ist. Man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass natürlich die Jack Ma's dieser Welt dann aufgrund ihres enormen Reichtums und Einfluss, den man dann natürlich international auch hatte, immer wieder genutzt haben, um hier einfach auch mal so ein paar kritische Worte in Richtung chinesischer Regierung zu schicken. Und das hatte der chinesischen Regierung damals schon nicht geschmeckt. Und Jack Ma war ja nicht der Erste. Hier gab es ja einige Vorprotagonisten, die es auch teilweise jetzt gar nicht mehr auf der Bildoberfläche gibt. Die sind dann in irgendein Arbeitslager verschwunden. Auf jeden Fall ist das sicherlich auch natürlich eine Möglichkeit, um zum Beispiel, und das ist auch ein großes Thema in China, der Kapital- und der Vermögensverschiebung entgegenzuwirken. Man hatte ja bisher die Möglichkeit, viele chinesische Unternehmen haben über die Cayman Islands und über andere Steuerprodukte oder Konstrukte dann eben den Gang an die amerikanischen Börsen gewagt. Und man konnte hier über etliche undurchsichtige, graue Unternehmensstrukturen Vermögen eben aus den Unternehmen teilweise beziehungsweise aus China verschieben. Und ich glaube, dass das tatsächlich im Vordergrund liegt, weil China hat ja nicht grundsätzlich was gegen IPOs, wie wir es schon mal hatten in den Jahren 2015 bis 2017, wo man wirklich gesagt hat, uns gefällt die Entwicklung an den chinesischen Aktienmärkten nicht, wir machen jetzt hier mal einen Stopp, sondern man sagt, nee, ihr könnt an die Börse gehen, aber dann Festlandbörse China, also Shenzhen und Shanghai, beziehungsweise dann eben in Hongkong. Und da haben wir die Hände drauf, da wissen wir, welche Konstrukte da im Endeffekt dann auch gelistet sind. Und da gibt es halt nicht die Möglichkeit, dass da eben irgendwelche Mauscheleien stattfinden können. Und ich glaube, auch hier haben wir wieder so ein kleines Feigenblatt. Wir hatten in der letzten Woche darüber gesprochen, über die Stahlwerkschließung, Feigenblatt Umweltschutz. Jetzt haben wir hier das Feigenblatt Datenschutz, wo man eben sagt, naja, Moment, wenn ihr an den amerikanischen Börsen gelistet seid, dann kann natürlich auch die amerikanische Regierung die Daten von euch raus fordern. Und das wollen wir nicht. Und deswegen denke ich mal, ist tatsächlich hier ganz klar ein Statement. China hat vor, bis 2030 wirklich die wichtigste und größte Volkswirtschaft global zu sein. Und dazu gehört, wie wir alle wissen, eben auch ein funktionierender und ein etablierter großer Finanz- und Kapitalmarkt. Und der kann eben wirklich dann nur gedeihen bzw. vorangetrieben werden, wenn man natürlich auch Sicht von der chinesischen Regierung entsprechend die Zügel in der Hand behält und nicht einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, wie so ein wild gewordener Haufen an, ja, bleiben wir doch beim Zaubern, Tauben durch die Luft fliegt, man weiß gar nicht, wo man da so richtig zugreifen soll, sondern dann doch lieber den weißen Hasen im Zylinder als die Taube auf dem Dach, oder?
Ja, könnte ja noch ein Feuerspucker kommen, dann haben wir ein Grillhähnchen oder so. ja, ich glaube, es ist China möchte die Abhängigkeit von den USA oder von dem Geld aus den USA, weiter reduzieren und möchte, dass die großen Unternehmen auch alle mit sensiblen Daten und, wie du schon sagtest, Alibaba und Co. Also ich glaube, die werden so lange Strafe zahlen hinter vorgehaltener Hand und irgendwelchen Gründen, die Behörden in Peking auspacken, bis sie wirklich sagen, okay, wie du schon sagtest, wir gehen dann die Festlandbörsen und dann ist vorbei. Ich glaube, selbst Hongkong wird dann irgendwann nichts mehr nützen. Aber ja, so ist es. Ich habe auch bei Mahlzeit versucht, mich gegen den Trend zu stemmen und habe die Alibaba-Aktie Anfang der Woche gekauft, weil ich gedacht habe, irgendwann muss ja auch mal diese, was wir ja auch an der Börse kennen, diese Genug-ist-genug-Stimmung eintreten, wo man sagt, ja, jetzt ist wirklich auch alles eingepreist und tiefer kann es nicht mehr gehen. Aber war, glaube ich, ein Fehler und es kann doch noch tiefer gehen und China, ja, haut immer noch mehr raus. Aktuell sind es ja nur Gerüchte. Klar, die mit der Sache vertraute Person hat ausgepackt, dass man eben in Zukunft erstmal nur chinesischen Unternehmen, die eben über diese sensiblen Daten verfügen, den Börsengang in den USA untersagen wird. Ja, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es weitergeht, bis auch die ganzen Unternehmen, die jetzt schon an der Börse sind, sagen, wir kommen zurück in die Heimat. Von daher, ja, ich habe mir jetzt die Finger verbrannt mit Alibaba und ja, sollten vielleicht andere auch draus lernen und einfach bei China-Aktien weiter am Seitenrand bleiben. Der DAX wirkt auch so ein bisschen angeschlagen, ne? Wie geht der jetzt für dich? Du bist ja hier mehr so in der Bärenfraktion zu Hause, ne? Während ich ja immer eher mehr der Bulle bin. Der kommt in die Rekord, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ne? Die Rekordjagd in den USA hat er nicht mitgemacht. Und wenn es in den USA nach unten geht, geht er auch nach unten. Das ist aber noch, finde ich, ist nicht so viel angebrannt, solange wir so im Bereich von 15.800 bleiben. Aber das tut sich jetzt immer schwierig oder immer schwerer, über die Marke drüber zu gehen. Und je länger es nicht klappt, desto mehr haben wir Potenzial nach unten, oder?
Ja, sieht zumindest auch so aus, dass es wird sehr, sehr viel von negativen Einflüssen und Nachrichten, die wir in den letzten Tagen auch bekommen haben, einfach negiert. Das kann man gar nicht anders sagen. Wir haben enorme Preissteigerungen, zum Beispiel bei den Erzeugerpreisen gesehen, wo natürlich gesagt wird, ja, das ist nur temporär, ja, aber trotzdem eine Belastung. Das darf man halt nicht sehen. Das heißt, zumindest ein Quartal wird erstmal unter den gestiegenen Preisen bei den Unternehmen entsprechend leiden. Und weil man das auch nicht so schnell an die Endkonsumenten weitergeben kann. Der nächste Punkt ist der, dass wir zum Beispiel auch natürlich Unternehmen haben, die jetzt wieder aufgrund, nennen wir es halt Chipknappheit, Rohstoffmangel, Störung der Lieferketten, was ja auch vor einiger Zeit noch alles negiert ist. Das gab es ja alles offiziell nicht, aber inoffiziell kommt es jetzt eben doch raus, beziehungsweise bei den Quartalzahlen, dass es tatsächlich so ist, dass die globale Konjunktur so fragil ist, dass eben Tierunternehmen tatsächlich dann ihre Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit zurückschicken. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht so schön, weil das natürlich bedeutet, das Unternehmen hat dann entsprechend weniger Produktion, ergo auch weniger Absatz oder Umsatz entsprechend und natürlich auch einen rückläufigen Gewinn. Also das sind nur einige Aspekte. Man könnte jetzt noch ganz, ganz viele andere mit reinnehmen, die auch in den letzten Tagen hier in die Märkte gekommen sind. Aber zumindest war die Euphorie und hier die Sichtweise auf 6 bis 9 Monaten von den Investoren eben so groß, dass man gesagt hat, naja Mensch, das Kursniveau um 15.750, das ist eigentlich interessant. Da haben wir dann vielleicht so eine Perspektive 5, 6, 7, 8%, die man ja im Aktienmarkt bisher durchschnittlich in den letzten 50 Jahren entsprechend auch erzielen konnte. Also von daher sieht's ja gar nicht so verkehrt aus. Ne? Muss man halt sehen, ob hier nicht dann doch die Realität, sag ich mal, das Wunschdenken einholt und ob man nicht hier eine Umkehr sieht. Und genau in dieser oder an diesem Punkt sind wir halt auch momentan und das zeigt sich halt auch so ein Stück weit in den Märkten und was mir halt auch sehr oft aufgefallen ist, ist, dass immer wieder der DAX, wenn der sich da mal vorgetan hat und hier wirklich mutig nach vorne gesprungen ist, immer wieder eins auf die Mütze bekommen hat. Das heißt, der Sprung aus dem Startblock, der erfolgte dann einfach zu spät. Man kann also sagen, hier hat dann teilweise doch der Trick von dem Zauberer, der dann in dem Augenblick den Trick davor geführt hat, irgendwie nicht gewirkt, beziehungsweise kam dann eben die Karte verspätet aus dem Ärmel. Alle haben es gesehen und von daher dann ist das ganze Ding auch verpufft. So ähnlich sieht es manchmal auch beim DAX aus. Und ich glaube, dass wir tendenziell momentan noch froh sein können, dass wir dieses Kursniveau 15.750, 15.900 Punkte überhaupt noch halten können. Ich hätte tatsächlich eher gedacht, dass wir hier mal den Rückwärtsgang einschalten in Richtung 15.5. Aber das ist tatsächlich der Tatsache geschuldet gewesen, dass man immer noch davon ausgeht, es ist nur temporär und vor allen Dingen, dass natürlich die Liquidität in Europa durch die EZB erhalten bleibt. Da haben wir auch immer wieder entsprechende Statements bekommen von EZB-Mitgliedern, die gesagt haben, ja, wir gucken und sehen das und wir bleiben natürlich weiterhin mit Liquidität da und werden auch weiter die Finanzmärkte in Europa damit versorgen. Aber es bleibt natürlich oder wird spannend, was passiert, wenn eben die Amerikaner mal wieder dann sozusagen die Zügel anziehen, ob dann eben auch die EZB hier weiterhin die ja lockere Politik auf oder BAW, also bis auf Weiteres, aufrechterhalten kann oder ob man da eben doch vorsichtiger wird und sagt, wir müssen vielleicht doch schon mal einen Zeithorizont setzen. Also alles Themen, die bestimmt jetzt auch nochmal interessant werden. Und ich glaube auch, die als ganz, ganz großes übergeordnetes Thema ist so ein bisschen auch mal der Aspekt Sorglosigkeit an den Börsen hat noch nie gut getan. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich auch in den letzten Tagen vermehrt gesehen habe. Das heißt immer, ja, es wird schon weiter, wird schon gehen, geht schon hoch, jetzt konsolidieren wir, aber zum Jahresende sehen wir das. Und da kommt eine Jahresendrallye und dann jenes und pipapo. Und das sind natürlich alles Punkte, die äußerst gefährlich sind. Und dann kommt halt, reicht's, wenn von irgendeiner Ecke irgendetwas passiert, was man natürlich jetzt noch nicht auf der Agenda hat, weil wenn es so wäre, würde es eingepreist sein. Und das sind ja oftmals die Auslöser. Und dafür sind eben September, Oktober ja bekanntlich auch bekannt. Oder wie siehst du es?
Ich überlege, ob du gerade irgendwas ausgelassen hast.
Sorry.
Was ich noch sagen könnte, aber vielleicht, wenn man einen Chip in den Hut legt und dann dreimal mit dem Zauberstab raufhaut und den rumdreht und dann fallen ganz viele raus. Dann steigt der DAX wieder. Du hast es angesprochen, wir haben einen Chipmangel, aber die Probleme sind ja eigentlich nicht neu. Der Chipmangel belastet uns im Grunde genommen aufgekommen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, wir haben schon zur Jahreswende die ersten Warnungen gehabt, dass der Chipmangel in der Automobilbranche da sein wird. Jetzt, auch heute hat Daimler wieder bekannt gegeben, dass es mehr Kurzarbeit gibt, aber die Aktie drückt jetzt nicht so richtig in den Keller. Ich glaube, wir sehen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, klar, insgesamt eine etwas angespanntere Lage. Aber es hängt viel auch von den Autobauern und von den Chemie- und Pharma- und Chemiewerten ab. Wir müssen jetzt auch mal abwarten. Im September, den du ja jetzt gesagt hast, wo es ja generell eigentlich immer mau wird und deswegen der Oktober ja eigentlich wieder so golden wird, weil aber eigentlich nur, weil der September so schlecht war. Das kann ja keiner manchmal gar nicht so sehen. Wir kriegen aber im September die Neuordnung im DAX. Da kommen ja dann 40 Werte. Dann sind ja 40 Werte. Das wird zwar erst gegen Ende September, ich glaube am 24. umgesetzt, aber schon früher beschlossen. Dann haben wir eine andere Konstellation, dann kommt vielleicht wieder ein wenig Schwung mehr mit rein, wenn wir dann so Aktien wie Sartorius oder sonst was da drin haben. Gibt ja viele Kandidaten, Airbus und alles, was noch reinkommt. Von daher, ja, ich glaube, wenn sich die Autobauer erholen, geht es mit dem DAX auch wieder nach oben. Die drücken halt zurzeit Bremspedal und deswegen geht es nicht so noch richtig nach oben, weil eben die Autobauer schwächeln. Dazu gehört dann noch eine Continental. Bayer ist ja auch stark gewichtet. Im DAX kommt nicht vom Fleck weg, weil man eben dieses Glyphosat-Thema nicht in den Griff bekommt. Aus unerfindlichen Gründen fast für mich schon. Ich glaube, in den USA würden BASF und Covestro gefeiert werden, bis der Arzt kommt. Die erhöhen die Prognose, die liefern gute Zahlen, aber die Aktie kommt nicht aus dem Quark. Vielleicht sind die falsch gelistet. Und ich glaube, in den USA, wenn man da sieht, wie teilweise noch jetzt die Aktien explodieren, wie eine Palo Alto oder so, die den Ausblick nach oben hebt und gute Zahlen liefert, dann muss ich sagen, sind wir in Deutschland schon wieder ein wenig zu verhalten. Aber liegt ja auch an den großen Kapitalsammelstellen, die vielleicht da noch nicht so richtig rein wollen und gerade immer noch ihr ganzes Heil oder Glück in den USA sehen. Also von daher, ja, glaube ich, Stagnation jetzt erstmal auf hohem Niveau und ich glaube, es geht nicht so weit runter. Und jetzt habe ich auch noch, obwohl ich gesagt habe, es ist nicht mehr so viel übrig, habe ich doch noch ein paar Worte gefunden. Ne? Wir kommen zu Teil 2, meine Damen und Herren. Da geht es um Ihre Fragen und unsere Antworten. Come on, Teil 2, meine Damen und Herren. Wir gucken auf die Fragen, die Sie eingereicht haben. Und die erste brandaktuell. Gestern Abend ist die Aktie noch abgestürzt, so muss man es fast sagen. Heute erholt sie sich schon wieder ganz gut. Peloton, die Zahlen sind nicht so gut angekommen. Raus aus dem Papier, wenn ich so sehe, -15%. Jetzt sind wir, glaube ich, nur noch bei 5% minus. Ganz so schlecht waren sie dann doch nicht unterm Strich, oder?
Na gut, zumindest waren sie vorhersehbar. Ich glaube, dass hier natürlich Momentumspieler drin sind, die dann Aktien auch rausschmeißen, beziehungsweise sich dann eben auf fallende Aktie stürzen, wenn die eben richtig Momentum aufbauen. Peloton kam mit Zahlen und hat eigentlich erwartungsgemäß hier auch erstmal so ein bisschen warnend eben hervorgehoben, dass natürlich jetzt das Basisjahr oder den Basiseffekt aus 2020 nicht aufrechterhalten kann, sondern dass man eben hier mit einem Umsatz von 5,4 Milliarden Dollar und entsprechend 3,36 Millionen abgeschlossene Abonnenten dann eben rechnet. Und das sind alles Dinge, die lagen größtenteils schon im Rahmen auch der Erwartung. Aber wie gesagt, man guckt halt hier nach vorne. Und da sind natürlich so Dinge, die dann doch gestört haben, dass man eben hier darauf hingewiesen hat, dass die teuren Produkte, die man hat, teilweise die Fitnessbikes oder eben auch die Laufbänder, dass die natürlich jetzt auch an den Mann oder die Frau entsprechend gebracht worden sind. Und dass da natürlich dann zukünftig kaum bis wenig eben Umsatzwachstum zu erwarten ist, zumal man ja auch das eine Laufband aus dem Programm genommen hat. Hier gab es ja vor einiger Zeit einen tödlichen Unfall und demzufolge sind die Bänder dann eben aus dem Programm genommen worden, die Laufbänder. Und ja, das sind natürlich alles Belastungsfaktoren, die dann auch dazu führen, dass das Unternehmen erstmal hier ein bisschen vorsichtiger ist. Insgesamt kann man aber sagen, es ist schon ein sehr, sehr disruptiver Ansatz in der Fitnessbranche, der natürlich durch die Coronavirus-Pandemie hier nochmal einen ordentlichen Boost bekommen hat. Und das wird sich in den kommenden Jahren auch erstmal, sag ich mal, vielleicht mit vermindertem Tempo, aber zumindest auch zeigen, dass man eben hier natürlich das Rad, was man sich vor einem Jahr gekauft hat, entsprechend dann auch in den kommenden Jahren nutzen wird. Das heißt, hier werden natürlich die Abonnentenzahlen ganz, ganz wesentlich eben eine Rolle spielen. Hier wird man eben sehen, wie hoch der Cashflow daraus ist und weniger das Augenmerk eben auf die verkauften Fitnessprodukte legen, sondern wirklich mehr, wie gesagt, auf die Abonnenten. Und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass man vielleicht auch noch andere Kurse anbietet und entsprechend dann an den Mann und die Frau bringen kann. Also von daher, Peloton auf jeden Fall beobachtungswert. Ich denke nicht, dass man hier wirklich jetzt dann die Reißleine ziehen muss und dann raus aus dem Papier, sondern zumindest erstmal beobachten, sehen sollte, wie sich jetzt hier die Marktlage weiter darstellt, weil wie gesagt, die Kunden sind da und die Kunden haben eine Menge Geld in die Hand genommen und ich glaube, dass die dann auch zumindest erstmal da bleiben werden und Rest muss sich zeigen. Natürlich ist die Konkurrenz auch da, schläft nicht, aber der Peloton hat zumindest erstmal ein sehr, sehr gutes Branding hinbekommen und ja, muss sich halt auch zeigen, ob sich das nach 2021 weiter etablieren kann. Etablieren kann, alter Bekannter, sind ja die Aktien von Morphosis, die sind ja schon ewig in 3 Tage an den Börsen und dann haben sie eigentlich im Endeffekt so in den letzten Quartalen ja eher das Problem gehabt, dass man hier kaum noch Investoren oder Anleger überzeugen konnte. Der Aktienkurs kannte eigentlich nur eine Richtung, aber seit einigen Tagen stemmen sich doch die Kurse gegen den bisherigen mittelfristigen Trend und scheinen ja doch wieder etwas anzusteigen. Glaubst du, das ist ein gutes Zeichen? Geht's so weiter, Markus?
Ja, glaube ich schon. Es war ja viel Skepsis im Markt. Man hat angefangen, ein eigenes Medikament zu entwickeln, mit Insight dann zu vermarkten. Da war das Risiko natürlich höher in der Aktie, ob man diese ganzen Investitionskosten und alles irgendwann wieder rausbekommt. Und ja, jetzt zeigt sich so langsam, es kommen die ersten bedingten Zulassungen. Kanada hat jetzt schon zugestimmt, heute auch die Europäische Arzneimittel. Behörde hat eine bedingte Zulassung für das Krebsmedikament von Morphosis gegeben. Und die Aktie, wie du schon sagtest, ist die Übernahme, die sie getätigt haben, finde ich eigentlich gut, ist auch nicht gut im Markt angekommen. Das Risiko wurde als vielleicht auch ein Teil zu hoch angesehen und deswegen hat sich die Aktie, wenn man das guckt, ja auch mehr als halbiert. Und jetzt kommen so langsam ein paar gute Nachrichten rein und jetzt werden wieder einige auf die Aktie aufmerksam und sagen, hey, die ist ja ganz schön zurückgekommen und so schlecht ist ja alles gar nichts. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der DAX sich diese Woche schwer getan hat. Morphosis hat, glaube ich, fast 10% oder zumindest heute früh waren es 10%, jetzt ist ja auch ein gutes Stück zurückgekommen, zugelegt. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen, dass wir so, ja, so langsam fast schon die Bodenbildung abgeschlossen haben. Also interessant finde ich es auf jeden Fall. Salesforce kam die Woche auch mit guten Zahlen. Ist es eine bessere Wahl als SAP, kommt die Frage rein.
Ja, auf jeden Fall. Ich bleib dabei. Salesforce hat hier wirklich in der Vergangenheit alles richtig oder vieles richtig gemacht. Es zeigt sich in den Quartalszahlen, die wir gesehen haben, die wirklich bombastisch waren. Auch die Slack-Übernahme ist endlich vernünftig kommuniziert worden. Also was heißt vernünftig, aber ist eben so kommuniziert worden, dass eben die Analysten das auch verstanden haben. Wir hatten hier an dieser Stelle auch schon drüber gesprochen und haben ja eigentlich auch schon genau dargelegt, was eben hier der Grund dafür war, dass man eben einfach die Produkte aus dem Hause Salesforce insgesamt durch Slack noch mehr miteinander verknüpfen kann, dass man hier die Customer 360-Plattform sozusagen damit noch aufbessert, noch die Journey, Customer Journey, noch mehr erweitert und verbreitert. Und es scheint eben auch nicht nur bei den privaten Unternehmen eben Anklang zu finden, sondern eben auch im öffentlichen Bereich, Regierungsbehörden, Ämter und so weiter. Der öffentliche Sektor wird auch auf Salesforce aufmerksam und das, da ist eben der Bereich, wo wirklich auch das Geld ist. Wir erinnern sich uns vielleicht auch mal zurück, der große Streit zwischen Amazon und Microsoft wegen der Vergabe von dem Pentagon bezüglich der IT-Kapazitäten. Da ist natürlich Salesforce jetzt sozusagen als Konkurrent jetzt mit dabei. Das heißt, man hat natürlich eben genau in dem öffentlichen Sektor jetzt Fuß gefasst. Das bedeutet, dass man hier langfristige Verträge, große Verträge mit an Land ziehen kann. alles eben Faktoren und Aspekte, die dafür Sorge getragen haben, dass eben viele Analysten hier nicht nur mit den Händen geklatscht sind, sondern Standing Ovation gegeben haben, die Aktie entsprechend dann auch reagiert hat. Also es ist schon wirklich ein Faszinosum, wenn man so will. Und ich finde es halt schade, dass SAP hier nicht so richtig die Zeichen der Zeit erkennt, sondern sich irgendwie immer so in ihren Ecken da und Nischen verkraucht und von daher nicht so richtig Fuß fassen kann. Salesforce ist wirklich, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen der Glitzermann in der Zirkusmanege, wenn wir dabei bleiben. Und SAP ist eher so ein bisschen der Eseldompteur, der so ein bisschen versucht, eben auch durch die Tricks zwar ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen, aber die Leute gucken eben auch darauf oft natürlich denjenigen, der auffälliger ist, der die bessere Personality ausstrahlt. Und wenn man diese Aktien eben umsetzt, dann sieht zumindest Salesforce mal so aus und kann es natürlich auch durch die Zahlen belegen. Ja, so ein bisschen Delivery Hero ist so, sag ich mal, dann eher in diesem Fall, wenn wir beim Zirkus bleiben, da der Popcorn-Verkäufer läuft rum. Verlust ausgeweitet. Wie geht's weiter, Markus?
Für mich sind sie eher die Artisten auf dem Drahtseil, die da oben stehen. Weil für mich ist es tatsächlich so ein schmaler Grat, den Delivery Hero begeht. Man war klar Corona-Gewinner und alles, Lieferdienst und so, gebe ich auch jedem zu 100% recht. Nur aktuell erkenne ich nicht, dass es irgendwie was bringt. Jetzt hat man den Verlust schon wieder ausgeweitet. Klar, Delivery Hero fährt hier eine ähnliche Strategie, wie sie Amazon am Anfang gefahren ist. Man opfert permanent die Profitabilität zugunsten des Wachstums. Bei Amazon hat es 100% geklappt. Wir wissen, was am Ende daraus geworden ist. Ob es bei Essenslieferanten auch so klappt, da bin ich mir sehr skeptisch. Klar ist es eine Strategie, die man fahren kann. Man geht in viele Märkte rein, man übernimmt die lokalen Player, die großen, investiert weiter und wird quasi über die, ja, sagen wir es, Marktmacht oder jedenfalls über die Größe macht man es. Aber irgendwann, ich habe mich verschluckt, Entschuldigung. Irgendwann muss man das auch unterm Strich sehen. Und da bin ich mir nicht so sicher, wann das so weitergeht. Und wenn irgendwann auch die Anleger mal auf den Trichter kommen, jetzt haben wir den Verlust schon wieder ausgeweitet. Er hat sich fast verdoppelt. Klar ist eine Übernahme mit drin und man ist wieder in einen neuen Markt reingegangen. Man geht jetzt in den deutschen Markt wieder zurück, indem man auch Gebrauchsgegenstände schnell liefern will und essen. Man ist halt in ein paar Städten damit angefangen. Aber unterm Strich bin ich mir immer noch nicht sicher. Für mich ist tatsächlich, ich bin kein Freund von Delivery Hero. Ich finde, da ist für mich nicht so viel zu greifen. Und ich wäre da vorsichtig. Aber da bin ich auch alleine, wenn man sich den Kurs anguckt. Natürlich ist das alles nach oben gegangen. Aber ich würde die Aktie, ich bin kein Fan von der Aktie. Und sie müssen langsam zeigen, dass es was bringt und weiter nur zu expandieren und den Umsatz nach oben zu schrauben und den Verlust weiter auszubauen, ist für mich keine gute Strategie. Irgendwann muss es eben sein, dass man den Umsatz ausweitet und aber auch den Verlust reduziert. Und erst wenn ich da irgendwie abschätzen kann, dass Delivery Hero irgendwann tatsächlich Richtung schwarze Zahlen läuft, dann ändere ich meine Meinung. Aktuell bin ich kein Fan von der Aktie. Wie sieht es bei dir da bei der DWS aus? Ja, USA, amerikanische SEC ermittelt und die deutsche BaFin ermitteln. Finger weg.
Naja, zumindest sollte man hellhörig werden und jetzt genauer die Nachrichtenlage bei der Fondsgesellschaft und dem Vermögensverwalter DWS natürlich auch im Auge behalten. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so dramatisch an, wenn man eben sagt, ja, das Unternehmen wird eben hier bezichtigt, dass man eben sogenanntes Greenwashing betrieben hat. Das heißt, dass man Nachhaltigkeitskriterien aus dem ESG-Sektor, also Environmental, Social und Governance, dass man eben hier ein bisschen getrickst hat, sondern das ist natürlich auch ein Punkt, der zieht sich hier wohl auch ganz klar eben auf die Vermögensverwaltung, auf das Asset Management von der Gesellschaft und kann natürlich dazu oder dafür Sorge tragen, dass hier die ein oder anderen größeren Investoren, die also jetzt nicht die klassischen DWS-Fondsprodukte oder ETS gekauft haben, sondern sich eben hier ihr Vermögen vom DWS-Management haben verwalten lassen, dass die natürlich dann auch mit Schadensersatzklagen auf das Unternehmen zukommen können, weil man natürlich dann eben bestimmte Vorgaben gegeben hat, die dann eben nicht durch bei der Aktien- oder Asset-Auswahl entsprechend eingehalten worden sind, weil darum geht es ja im Endeffekt, dass man eben Unternehmen oder auch generell Produkte aufgelegt hat, die eben genau den Kriterien der Nachhaltigkeit überhaupt nicht entsprochen haben. Und ich würde auch hier, wenn es nur die BaFin in Anführungsstrichen gewesen wäre, wäre es sicherlich unangenehm gewesen. Man hätte hier sicherlich auch nochmal mit Restriktionen beziehungsweise entsprechenden Strafen eben auch rechnen können. Aber hier bin ich schon hellhörig, wenn es um die SEC geht, weil da reden wir einfach über eine ganz, ganz andere Größenordnung von Strafen, die dann möglich sind. Und vor allen Dingen, wir reden natürlich auch hier ganz von einer ganz anderen Investoren, die dann eben aufgrund von solchen Untersuchungen, wenn die dann tatsächlich was finden sollten, einfach ganz, ganz andere Schadensersatzforderungen stellen können. Also, wie gesagt, ich würde hier vorsichtig sein, man muss das auf jeden Fall weiter beobachten. Sicherlich kein Panic Sale auf dem Niveau jetzt, aber auf jeden Fall mal eine warnende Lampe, die angegangen ist, und die würde ich halt auch entsprechend bei den Aktien dann so sehen.
Wo ist die Lampe im Zirkus? Keine Ahnung, wir kommen zu Teil 3. Wenn das rote Licht angeht, dann müssen alle anderen still sein. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren. Die Aktien, die im Fokus stehen bei Onvista, und Aktien, die ein starkes Handelsvolumen aufweisen, bei der Comdirect. Und da fangen wir direkt an mit einer Branche, die hat doch eigentlich immer ein starkes Handelsvolumen, oder? Lithium. Du hast heute mal Standard-Lithium mitgebracht.
Ja, und hier sind ganz klare Gewinnmitnahmen zu sehen in den letzten Tagen. Wenn man sich auch die Kursperformance insgesamt ansieht, auch nicht weiter verwunderlich. So einen richtigen Drive gab es auch mal, als dann eben auch die Aktien nicht nur in Kanada, sondern in den USA auch gelistet sind. Da haben dann eben wahrscheinlich jetzt die Anleger gedacht, na Mensch, das soll noch kommen, haben eben Gewinne mitgenommen. Das führte dann eben zu, da kommen denn eins zum anderen, dass wahrscheinlich Stop-Loss ausgelöst worden sind und so weiter und so fort. Auf jeden Fall Standard-Lithium bei den ausländischen Aktien unter den Top 5. Und bei dir, du hast die Lang und Schwarz mitgebracht.
Ja, da haben alle natürlich drauf geguckt. Da gab es ja, ja so ein leichtes, böses Erwachen. Ne? Man hat leichte Probleme mit dem Fiskus, musste dann die Hauptversammlung verschieben, hat eine Gewinnwarnung gegeben, weil man Rückstellungen bilden musste. Aber alles noch nicht entschieden, aber alles unangenehm. Da wollte natürlich bei uns jeder wissen, wie geht's weiter. Am nächsten Tag hat sich die Aktie dann schon wieder ein gutes Stück erholt. Aber sie hat natürlich ordentlich fast 40% nach unten gekracht und am nächsten Tag fast 20% dann wieder nach oben oder 15, glaube ich. Da wollte natürlich jeder wissen, wir wissen ja, wie es ist, ne? Bei Peloton haben wir es ja jetzt auch gesehen, ne? Wenn eine Aktie nach unten kracht, dann muss man erstmal gucken, ist das eine Chance oder ist das Risiko weiter groß? Und ja, ich glaube, bei Lang und Schwarz würde ich erstmal auf den Ausgang jetzt warten. Wir haben eine Gegenbewegung gesehen, danach hat die Aktie aber auch wieder abgegeben. Also hier muss ich sagen, ist der Seitenrand, am Seitenrand der Manege ist man hier am besten aufgehoben. Adler Group hast du mitgebracht noch.
Genau, nicht zu verwechseln mit Adler Mode. Adler Group ist der Immobiliendienstleister mit Schwerpunkt auf Immobilien, kleine Immobilien im Ballungsraum Berlin. Und hier scheint so ein bisschen das Streben nach Sicherheit bzw. Betongold, wie es ja immer so schon heißt, im Vordergrund zu stehen. Deswegen sind die Aktien zumindest bei den deutschen Unternehmen hier auch unter die Top 5 gekommen und stärker nachgefragt gewesen. Wie gesagt, ich denke, dass man hier natürlich guckt, Vonovia ist halt gesucht gewesen, jetzt auch im DAX in den letzten Tagen. Da hat man wahrscheinlich auch nochmal in die zweite Reihe geguckt und ist dann eben zum Beispiel auf eine Adler Group aufmerksam geworden. Und bei euch sind die Aktien von Nano Repro. Renaissance sozusagen der Aktie, oder warum sind die gesucht?
Ja, so ein bisschen Renaissance. Man fragt sich, was genau geht da vor? Ich habe das jetzt nicht nochmal alles mitgebracht, weil es hat eine große Veränderung in der Aktionärstruktur gegeben und die hat mich interessiert und dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir das Ganze mal genauer an. Und ja, das hört sich alles gar nicht mal so schlecht an. Die Frage ist nur, was kommt am Ende jetzt dabei raus? Und das ist immer die große Frage und das ist vielleicht auch die neue Fantasie, die in der Aktie steckt. Weil, ja, wir haben, wie du schon sagtest, mit den Schnelltests hat man sich ja hier gutes Geld verdient. Und die Aktie ist ja dann auch extrem nach oben geschossen und das ist natürlich alle jetzt ein bisschen in die Erinnerung gekommen. Jetzt ist Frau Perbrand, Frau Perband, so hieß Mitgesellschafterin und Mehrheitsgesellschafterin der Viromed Group. Und die haben ein bisschen mehr als nur Schnellteste. Die ist eingestiegen bei NanoRepro. Wenn man das Ganze so zusammenrechnet, hat sich die gute Frau über 34 Ecken mit 37 Verwindungen, 32% quasi an der NanoRepro AG gesichert. Das ist schon mal jetzt nicht so wenig. Und dann fragt man sich, was hat sie jetzt vor? Also 32% von der NanoRepro kaufe ich mir ja auch nicht mal so zum Spaß, sondern was kann da noch passieren? Jetzt könnte man ja so wild spekulieren und sagen, sie ist ja auch Mehrheitsgesellschafterin von eben Viromed. Und jetzt könnte sie ja vielleicht das Geschäft von Viromed quasi über ihre Beteiligung an der NanoRepro an die Börse bringen, indem sie die vielleicht irgendwie als Sachkapitaleinlage oder irgendwie ins Geschäftsmodell einbringt und verschmelzt mit der NanoRepro AG. Und dann wäre ja NanoRepro nicht nur noch auf Schnelltests verkleinert, sondern dann wäre da direkt ja ein größeres Geschäftsmodell in der Aktie drin. Und falls das irgendwie so kommen sollte, finde ich, die Entwicklung könnte noch ganz spannend werden. Und deswegen haben auch einige andere sich bei uns auf der Seite diese Veränderung in der Aktionärstruktur mal genauer angeschaut. Das ist der Grund, warum die Aktie bei uns so nach vorne geschnellt ist. Shop-Apotheke. Das ist ja eigentlich ein Dauerbrenner, oder? Jetzt wird, glaube ich, wieder aktuell extrem viel gekauft, oder?
Ja, kann man so sagen. Also auch die Kunden von der Comdirect sind hier ganz klar auf der Kaufseite zu finden gewesen. Es gab ja auch ein paar warme Worte von einigen Analysten. Es gab ein paar Insiderkäufe von Mitgliedern, die hier das niedrige Kursniveau um 125, 130 rum genutzt haben. Jetzt haben sich die Aktien wieder sehr, sehr gut oder beziehungsweise bereits schon ganz gut von den bisherigen Verlaufstiefskursen erholt. Sieht so aus, dass man hier einfach sagt, ja, jetzt ist halt schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist, aber es bleibt halt auch dabei, dass durch der E-Health-Sektor ein Zukunftssektor, ein Wachstumsbereich ist. Und von daher sind die Aktien von Shop Apotheke auf dem aktuellen Niveau für unsere Kunden zumindest interessant geworden. Und bei euch sind die Aktien von Shell gesucht gewesen.
Ja, gucken alle mal drauf. Shell ist ja auch ein Dauerbrenner. Jetzt kam eine neue Übernahme. Die Ölpreise sind ja auch in dieser Woche wieder extrem angezogen. Da haben ja auch alle dann wieder auf die Aktie von Shell geguckt. Und die haben noch eine kleinere Übernahme vermeldet, wo es darum geht, dass man über eine App Anreize bekommt, mit Belohnungen auch noch Strom zu sparen. Also es war wieder so ein Hinweis, dass Shell auf dem, also quasi den nächsten Schritt gemacht hat auf dem Weg weg vom Öl hin zum Versorger hin und zu einer grüneren Umwelt. Und von daher haben viele bei uns da wieder drauf geguckt. Und deswegen war Shell bei uns gesucht. Und ich glaube, Shell ist nach wie vor auch immer eine gute Adresse. Und jetzt sind wir auch bei einer guten Adresse, nämlich Feierabend. Zumindest heute für den Podcast.
Am Ausgang des Zoos, des Zirkus. Zoos hatten wir ja schon, jetzt sind wir heute im Zirkus gewesen.
Das Zirkuszelt fällt, der Vorhang fällt auf der, der Vorhang fällt, meine Damen und Herren. Wir sind am Ende. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Und nächste Woche sind wir wieder wie gewohnt für Sie da. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Andreas. Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Genießen Sie das Wochenende. Bis nächste Woche Freitag.